Herr Thum, Sie haben ja ein Buch geschrieben für die Bundesvereinigung Stotterer Selbsthilfe mit dem Titel Stottern in der Schule, ein Ratgeber für Lehrer und Lehrerinnen. Ich frage mich jetzt, stotternde Schüler gehen doch eigentlich sicherlich eh in die Sprachheilschule. Warum also dieses Buch?
Da kann ich gleich mal zweigeteilt antworten. Erstens, stotternde Schüler gehen eher nicht in die Sprachheilschule. Mhm. Zum einen gibt es immer weniger explizite Sprachheilschulen in Bayern. Zum Beispiel gibt es nur noch ganz, ganz wenige und das geht eher Richtung Förderschulen, Förderzentren. Und da könnte man dann ja auch sagen, gut, dann gehen halt Kinder mit dem Förderbedarf Sprache oder Sprechen, müsste man beim Stottern ja sagen, in diese Schulen. Mhm. Und auch das ist nicht der Fall, denn stotternde Kinder werden in Regelschulen beschult und meines Erachtens sind sie auch genau in diesen Regelschulen richtig und deshalb hat man sie überwiegend eben in diesen Bereichen. Mhm. Dann die zweite Frage, weshalb braucht man sie? Braucht man so einen Ratgeber? Mhm. Eben genau deshalb, da die meisten Lehrer oder viele Lehrer zu wenig über Stottern wissen. Und was man ganz häufig beobachten kann, ist, dass viele Lehrer sagen, also ich habe noch nie ein stotterndes Kind erlebt oder einen stotternden Schüler. Ja, vielleicht vor 5 Jahren mal einen, der hatte ganz stark gestottert, aber ansonsten nicht. Das zeigt uns, also rein statistisch betrachtet, kann das nicht sein. Der muss, sage ich dann immer als Antwort, Sie müssen mindestens 1, 2, 3, wenn nicht noch mehr Schüler gehabt haben in den letzten Jahren, die gestottert haben. Oh, dann habe ich es gar nicht bemerkt, kommt dann als Antwort eben. Und das ist dann das Problem. Die Lehrer haben es dann nicht bemerkt und womöglich hat dieser Schüler so gut vermieden, hat sein Stottern nicht gezeigt und hat aber dadurch für sich massive Probleme gehabt, was auch direkte Auswirkungen auf seine Schule, auf seine Schullaufbahn hatte. Und genau dazu ist der Ratgeber da. Einerseits erstens aufzuklären, zu zeigen, was ist Stottern, wie kann Stottern ausschauen und was kann ich tun als Lehrer, worauf muss ich achten.
Wie Sie eben ansprachen, ist es erwiesen, dass etwa 3/4 aller stotternden Schüler nicht als solche erkannt werden. Wie kann ein Lehrer sie eben vielleicht doch erkennen und wie Sie auch ein bisschen eben schon sagten, warum werden eigentlich so viele eben nicht erkannt?
Ich teile die Antwort wieder in 2 Hälften. Einerseits sage ich jetzt, der Wunsch ist, wie können Lehrer das erkennen? Der Wunsch wäre, dass sie sensibler werden, dahingehend beispielsweise, wenn ich jetzt ein Kind habe mit vielleicht einer eher milden Symptomatik, bei dem ich das Stottern nicht sofort erkenne, dass ich da genauer hinschaue und hinhöre. Aha, der meldet sich nie, da sind kaum Unterrichtsbeteiligungen. Vielleicht sogar, wenn ich ihn aufrufe, bekomme ich oft als Antwort, nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, obwohl ich sehe, dass die schriftlichen Arbeiten immer sehr gut sind. Wo ich denke, komisch, dass der eigentlich im Mündlichen immer so schlecht ist. Könnte das ein Hinweis und Anzeichen darauf sein, dass vielleicht das Kind in dem Moment vermeidet, Angst hat, sein Stottern zu zeigen? Vielleicht ist das Kind auch in der Schule nicht oder noch nicht geoutet und deshalb versucht es, ja, sein Stottern zu überspielen, zu verstecken und es kommt nicht selten vor, dass die Kinder dann eher eine schlechte Note riskieren und sagen, weiß ich nicht, obwohl sie die Antwort wüssten, weil sie sich nicht trauen zu sprechen, aus Angst zu stottern. Und da wäre eben der Wunsch, dass die Lehrer da sensibler werden und besser darauf achten, vielleicht auch mal nachfragen, das Ganze hinterfragen.
Mehr hinschauen.
Genau. Ja. Der zweite Teil der Antwort ist dann die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist so, dass sehr wahrscheinlich die meisten Lehrer, wie ich das in den Lehrerfortbildungen erlebt habe, keine Zeit haben, sich dahingehend zu informieren, umfassend nachzuschauen und das alles herauszufinden. Und oftmals höre ich dann leider von den Lehrern, also da kann ich mich jetzt gar nicht drum kümmern, das weiß ich doch gar nicht. Und das ist dann so die andere Sache, wo man überlegen muss, wie kann man da jetzt eigentlich an die Lehrer rankommen, die eigentlich sagen, ach, Stottern ist doch gar nicht so wichtig. Wir haben doch ganz andere Dinge, die wichtiger sind. ADHS, Leserechtschreibschwierigkeiten in dem Bereich. Mhm. Da müssen wir hinschauen.
Dann ist es ja gut, dass in Ihrem Buch eigentlich in jedem Kapitel am Anfang immer so ein kurzer Überblick ist, wenn jetzt ein Lehrer halt nicht so viel Zeit hat, dass er da nachlesen kann, worum es geht, in kurzen und knappen Ausführungen, um es eben ihm leichter zu machen, sich doch schlau zu machen drüber.
Genau, das war die Intention, eben auch gerade für die Lehrer, und da haben wir ja vollstes Verständnis für die Lehrer, so einen ganz kurzen Überblick zu geben, die sagen, ja, ich will mich nur mal sehr, sehr kurz informieren. Und in der Hoffnung, dass sie sagen, ach, interessant, jetzt lese ich doch mal weiter.
Also so habe ich es auch empfunden, als ich es las. Es ist einfach Geschmack, darauf macht weiterzulesen. Mhm. Ja. Es ist so, dass bis zu 75% der Schüler, die stottern, ihre schulische Laufbahn zumindest phasenweise als psychisch hochbelastend empfinden. Inwiefern ist das so?
Was ich vorher kurz angesprochen hatte, das eine ist die Frage des offenen Umgangs. Wissen meine Mitschüler, dass ich stottere? Viele stotternde Kinder mit einer vielleicht eher milden Symptomatik, wo man es nicht sofort erkennen kann, haben den Eindruck, keiner weiß das, und eben die Angst, dann erkannt zu werden, anders zu sein, die Angst eben vor dieser Andersartigkeit, ausgelacht zu werden, womöglich negative Erfahrungen dadurch zu sammeln, die kann sehr hoch, sehr belastend sein. Und das wissen wir alle aus der Schulzeit, wenn man sich ärgern will, dann findet man schon die Druckknöpfe oder die Punkte, wo ich den anderen ärgern kann. Das ist dann jedes Mal halt immer wieder ein verstärkter Schlag, der mich trifft, der Wirkung zeigt und der dann eben, das kann dann dahingehend werden, dass es tatsächlich auch psychische Auswirkungen als Folge haben kann. Entschuldigung.
Hindert Stottern an einem erfolgreichen Schulabschluss?
Das wage ich kaum jetzt mit einem eindeutigen Ja zu beantworten, weil das fände ich dann auch zu plakativ. Ich möchte die Antwort so formulieren und sagen, ja, das halte ich für möglich, dass das in Einzelfällen der Fall sein kann. Mhm. Also ich persönlich kenne auch konkrete Fälle. Bei einem Mädchen beispielsweise ist von der Schule gegangen, weil die Lehrer leider gar nicht mit dieser Thematik umgehen konnten, weil sie das nicht anerkennen konnten, dass das Mädchen stottert, und sie hat die Schule gewechselt und ist dann vom Gymnasium auf die Realschule. Und ich kenne das Mädchen und ich weiß auch von der Mutter, dass sie eine gute Schülerin ist, eine ehrgeizige Schülerin. Ja. Und die Realschule war für sie die Schule mit weniger Stress. Die Lehrer waren ganz anders, die hatten ein ganz anderes Verständnis dafür. Aus diesem Grund muss man bei ihr sagen, ja, das Stottern, beziehungsweise nicht das Stottern, der Umgang der Lehrer mit dem Stottern hat die Schullaufbahn dieses Mädchens verändert.
Was kann ein Lehrer machen, um einen stotternden Schüler zu unterstützen, im Rahmen seines Unterrichtes zum Beispiel?
Der erste Punkt ist, erstmal das Stottern wahrnehmen und auch milde Symptomatik als möglicherweise belastend anzuerkennen. Ich komme gleich noch auf Konkreteres zu sprechen, aber der erste Punkt ist, was wir häufig hören und was wir von Lehrern immer wieder erfahren, ist der Satz, ja, also in der Pause, da plappert er die ganze Zeit, oder auch im Unterricht, da plappert er zwischendurch und ist dann laut und redet viel und macht ganz viel, und da kann er ja immer sprechen und da höre ich den ja immer quatschen und reden und sprechen, aber wenn ich ihn aufrufen soll oder wenn ich ihn ausfragen möchte, dann plötzlich kann er nicht mehr reden. Das glaube ich nicht. Das kann ich verstehen, dass die Lehrer das nicht glauben, weil sie ja zu wenig über die Stotterproblematik wissen oder das Stottern mit sich bringen kann. Da muss die Sensibilität verstärkt werden, dass Lehrer erkennen können, ja, das ist eine andere Sprechsituation und da kann ein Kind, das vielleicht wahnsinnig flüssig sprechen kann, plappern kann und quasseln kann ohne Ende, dass es vielleicht an diesem entscheidenden Moment ihm wortsinnig die Sprache verschlägt, dass ich das anerkenne und akzeptiere. Dann sind wir beim zweiten Punkt, konkrete Maßnahmen. Was kann der Lehrer konkret tun? Es gibt den Nachteilsausgleich, das bedeutet, dass der Nachteil, der dem Kind durch das Stottern entsteht, ich kann eine mündliche Prüfung vielleicht nicht so gut halten, dass man sich da gemeinsam mit den Lehrern, mit den Eltern, mit den Schülern überlegt, wie kann ich das anders gestalten? Beispielsweise vielleicht ein Referat auf Video aufnehmen. Beispielsweise bei einer Prüfung als Weg, die Fragen dann schriftlich zu beantworten. Eine Prüfung vielleicht nicht ein Ausfragen, vielleicht nicht vor der ganzen Klasse, vielleicht dann mit einem besten Freund, mit einem besten Kumpel zu zweit, zu dritt, danach zusammen mit dem Lehrer. Und da gibt es viele, viele, viele Möglichkeiten und Wege und es gibt nicht den einen Königsweg, denn was für den einen vielleicht sehr gut ist, dass er mit dem Lehrer allein im Lehrerzimmer sitzt und dort ausgefragt wird, kann für den anderen ein totaler Stress sein, plötzlich mit dem Lehrer allein da zu sitzen und das Gespräch zu führen. Also kann ich jetzt nicht leider pauschal antworten, also ab ins Lehrerzimmer und dort die Prüfung abhalten, sondern für den anderen ist es vielleicht dann noch stärker, noch heavier und somit der nicht richtige Weg.
Es ist jetzt der Idealfall, dass ein Lehrer von sich aus sagt, hör mal zu, was kann ich machen, um dir zu helfen? Der Nachteilsausgleich ist ja gesetzlich verankert. Es gibt ja im Artikel 3 des Grundgesetzbuches den Absatz 3, wonach niemand mit einer Behinderung benachteiligt werden darf. Und entsprechend ergibt es ja sicherlich in den Bundesländern ja auch gesetzliche Regelungen zum Nachteilsausgleich.
Genau.
Das ist ein Recht für jeden Schüler, ist das richtig?
Das ist richtig, das kann man auch sagen. Bundesweit trifft es auf alle zu. Bundesweit ist es so, das ist ein Recht. Jeder Schüler, jede Schülerin hat darauf Anspruch. Und in den einzelnen Bundesländern wird dieses Gesetz dann über die Schulordnung nochmal ganz individuell formuliert und kommt da zum Ausdruck. Deshalb muss man, wenn man sagt, ja, ich möchte diesen Nachteilsausgleich gerne in Anspruch nehmen, ob als Eltern, als Schüler, muss man oft erstmal selbst aktiv werden, weil viele Lehrer das gar nicht wissen und gar nicht wissen, dass es das für Stottern auch gibt oder möglich ist. Es gibt dazu keinen besonderen Antrag, also man muss nicht irgendwie ein Formular ausfüllen, sondern man wendet sich direkt an den Lehrer in der Klasse.
Und das funktioniert dann auch immer?
Nein, funktioniert nicht immer. Wie heißt dieser schöne Spruch, aber immer öfter? Also es ist tatsächlich eine Bewegung wahrnehmbar, dass da in der Zwischenzeit auch insgesamt in der Schule mehr Information vorhanden ist und somit da auch die Akzeptanz erhöht wird. Natürlich gibt es nach wie vor die Fälle und zum Teil sehr, sehr dramatische Fälle, wo das nicht möglich ist und wo die Eltern sehr, sehr hart und schwer kämpfen müssen, um das mit den Lehrern, bei den Lehrern durchzubekommen. Und da ist leider nicht immer das notwendige Verständnis vorhanden.
Welche Wege gibt es dann, außer jetzt auf den Lehrer zuzugehen, wenn das jetzt eben nicht funktioniert?
Den klassisch hierarchischen Weg nach oben, das heißt immer die nächsthöhere Ebene. Wenn es der Lehrer nicht ist, na, ich sage es nochmal anders, eben dieser klassisch hierarchische Weg nach oben, einfach um niemanden zu überspringen. Denn das, was ich falsch fände, wäre, wenn man jetzt gleich so mit einem erhobenen Zeigefinger kommt und mit Rechtsanwalt und Schulbehörde droht. Ich glaube, das verschärft die Problematik dann.
Ja,
Da ist ja schon irgendwo ein Problem vorhanden und ich finde es immer gut, vielleicht kann man es auf möglichst niedrigster Ebene über Gespräche lösen. Mhm. Das heißt, erster Schritt wäre für mich der Vertrauenslehrer, an den ich mich wenden kann. So gut wie jede Schule hat auch einen Schulpsychologen oder eine Schulpsychologin. Die kann ich dann auch noch mit dazu einschalten. Vielleicht gibt es auch Kollegen, wo ich weiß, ah ja, das ist zwar jetzt in Anführungsstriche nur der Sportlehrer, der meinen Sohn nur einmal in der Woche hat, aber mit dem habe ich ein super Verhältnis, auch als Eltern. Vielleicht kann ich den da auch noch dazu nehmen, mit ins Boot nehmen, dass der mal mit seinem Kollegen spricht. Wenn das alles nicht funktioniert, wieder eine Etage höher, bis ich irgendwann beim Rektor bin. Wenn auch der Rektor alles ablehnt und sagt, so ein Schmarrn, wie man so schön auf Bayerisch sagt, dann kann man tatsächlich sich auch an die Schulbehörde, Schulaufsichtsbehörde wenden und dann sogar bis hin ans Kultusministerium, was wir auch schon mal in einem konkreten Fall gemacht haben. Mhm. Und da muss ich sagen, sind die Türen offen und da, also man hat das Recht darauf, das muss man nochmal sagen. Und wenn man da sagt, hört mal zu, bei euch in der Schule läuft was nicht so gut, da wird die Schulaufsichtsbehörde und auch die Ministerien, die werden dann sehr hellhörig.
Ja.
Ich will aber auch auf die Problematik hinweisen, auch das habe ich schon erlebt, dass die Eltern dann sagen, naja, aber wenn wir dann so gegen diesen Lehrer vorgehen, meine Tochter muss noch 3, 4, 5 Jahre mit diesem Lehrer auskommen, das schaffe ich gar nicht, das halte ich gar nicht durch. Also das muss man auch immer mit bedenken.
Auf die Art ist ja eben dann auch eine Druckerhöhung für das Kind wieder im Unterricht, was ja eben auch nicht förderlich ist. Ne?
Genau, also ich fasse das einfach nochmal zusammen. Am besten ist es immer versuchen, über Gespräche zu arbeiten und vielleicht noch ein paar Personen mit ins Boot zu nehmen, die da helfen können, Beratungslehrer, Schulpsychologen etc.
Sie haben ja einige Möglichkeiten von Nachteilsausgleich schon angesprochen. Gibt es da irgendwie einen Katalog? Oder wie wird entschieden, welche Art dann wirklich auch Anwendung findet?
Es gibt keinen Katalog. Mhm. Das wurde gestern auf einer Podiumsdiskussion hier bei der BVSS ja von vielen Teilnehmern eigentlich gefordert. Es wäre einfacher mit einem Katalog. Ja, es wäre einfacher mit einem Katalog. Gleichzeitig finde ich es nicht gut, einen Katalog aufzustellen, aus besagten Gründen eben, was für das eine Kind gut sein kann. Mhm. Das Beispiel von vorhin, dass man die Prüfung ins Lehrerzimmer verlegt, allein mit dem Lehrer, kann für das nächste Kind einen zusätzlichen Druck bedeuten und eine Katastrophe sein. Was für das eine Kind gut sein kann, beispielsweise, dass das Kind sagt, ich möchte nur aufgerufen werden, wenn ich mich melde, kann für das andere Kind, wie ich das auch schon erlebt habe, mit empörender Zurückweisung erlebt werden, weil er sagt, ja, aber dann werde ich ja nie aufgerufen und ich will auch mal aufgerufen werden, also dann fühle ich mich nicht gleichberechtigt behandelt. Und deshalb plädiere ich schon dafür, auch wenn es der schwierigere Weg ist, möglichst immer mit dem Lehrer, mit den Eltern zusammen und je nach Alter auch mit den Schülern zusammen zu überlegen, was passt zur jeweiligen Situation. Das kann sich auch über ein halbes Jahr, über ein Jahr verändern.
Das heißt, man trifft sich regelmäßig wieder und schaut eben, dann läuft es, haben wir unsere Abmachung eingehalten. Also ich nehme an, ein Schüler hat ja innerhalb des Nachteilsausgleiches dann auch eine Art Bringschuld. Es ist ja nicht bloß, dass er dann irgendwie geschont wird und überhaupt nichts mehr machen muss, sondern er hat ja dann andere Aufgaben zu erfüllen.
Genau.
Wie läuft das?
Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben Bringschuld und er soll nicht geschont werden. Ein ganz wichtiger Punkt in der Argumentation mit den Lehrern. Es geht eben beim Nachteilsausgleich gerade nicht darum, dass der Schüler, die Schülerin geschont werden soll oder muss. Im Gegenteil, der Nachteilsausgleich besagt, ein Kind hat über eine Behinderung einen Nachteil und der soll ausgeglichen werden, und zwar so ausgeglichen, dass das Kind seine Leistung zeigen und abliefern kann. Es geht nicht darum, eine Leistung womöglich ganz wegzulassen, sondern ich möchte als Schüler meine Leistung und meine Leistungsbereitschaft auch zeigen. Oder andersrum kann ich als Lehrer auch sagen, also da verstärke und bestärke ich die Lehrer. Sie können ihrem Schüler sagen, ich schone dich jetzt nicht mit den Vokabeln, die musst du genauso lernen wie jeder andere Schüler auch. Mhm. Ich möchte die von dir wissen, dann schreibst du es mir halt auf. Dann muss man aber auch so weit gehen und sagen, dann dürfen aber Fehler, schriftliche Fehler, gerade bei Vokabeln, nicht als Fehler gewertet werden. Das muss man, so weit muss dann der Lehrer gehen, dass er sagt, okay, wenn er es jetzt ausgesprochen hätte, hätte ich ja auch nicht gesehen, wie er schreibt.
Das hört sich wirklich nach einer guten Chance an, für stotternde Schüler eben auch ihre Leistung zu erbringen und entsprechende Noten auch zu erhalten. Ja. Apropos Noten, steht ein Nachteilsausgleich im Zeugnis?
Nein, es steht nicht im Zeugnis und es darf auch nicht im Zeugnis stehen. Also laut dem Sozialgesetzbuch, da ist das ja auch nochmal erwähnt, würde das eine Behinderung, nicht eine Behinderung, wäre das eine Diskriminierung und das darf eben so nicht sein. Es steht jedoch immer wieder, also da, das ist von Bundesland zu Bundesland verschieden, es steht in irgendeiner Weise in den Schulakten und das macht auch Sinn, dass es darin steht, denn was ich mit, gerade in weiterführenden Schulen, was ich mit einem Lehrer bespreche, sollten die anderen Lehrer auch wissen und sollten dann beispielsweise im Folgeschuljahr, wenn andere Lehrer da sind, sollten die auch schon darüber informiert sein, sodass die Eltern dann auch nur darauf verweisen brauchen und sagen, komm, setzen wir uns nochmal zusammen, besprechen wir das, aber es müsste eigentlich schon ein Aktenvermerk vorliegen. Daher sehe ich persönlich, wie manche Eltern das sehen, sehe ich das jetzt nicht problematisch, weil es hat auch seinen Sinn, dass es in den Akten steht oder in irgendeiner Dokumentation.
Was ist mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wie es so schön heißt?
Ja, der sonderpädagogische Förderbedarf, das ist ja gerade jetzt in der Frage der Inklusion auch von Bedeutung. Inklusionsklassen sollen ja dann das Ziel haben, dass eben Kinder mit einem besonderen Förderbedarf zusammen mit Kindern aus der Regelschule oder in einer Regelschule beschult werden können. Und eben dann wird je nach Behinderung, nach Behinderungsart, werden dann eben auch noch zusätzliche oder ein zusätzlicher Lehrer, ein Förderlehrer gesucht, der dann diesen Bereich mit auffangen kann, sodass das Kind da auch am Unterricht teilnimmt. Das heißt, dieser sonderpädagogische Förderbedarf, der muss erst festgestellt werden und der wird durch die Schulbehörden festgestellt. Und also rein theoretisch, ja, wenn der sonderpädagogische Förderbedarf auf Sprache, bei Stottern muss ich immer sagen, nicht die Sprache ist gestört, das Sprechen, der Sprechakt ist gestört, also mit dem sonderpädagogischen Förderbedarf Sprechen vorhanden ist, könnte man theoretisch sagen, ja klar, bitte Inklusionsklasse und da kommt jetzt ein Lehrer hinzu, der meinem Kind in diesem Bereich hilft. Ich glaube nur nicht daran, dass das in der Realität stattfinden wird. Leider. Denn der Förderbedarf, der sonderpädagogische Förderbedarf wird viel mehr auf Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten gelegt werden, wird wahrscheinlich auch viel mehr mit Kindern mit körperlichen Behinderungen gelegt werden, dass eben da spezielles Personal da ist und bis dann irgendwann mal ein Lehrer, vielleicht findet man dann auch einen Lehrer, früher hat man gesagt Sprachpädagogen, einen Lehrer mit Förderbedarf Sprache oder mit Förderungssprache. Dieser Lehrer wird dann alle anderen sprachlichen Bereiche, Sprachentwicklungsverzögerungen vielleicht oder auch gerade bei Kindern mit Migrationshintergrund in dem Bereich dann auch noch mitwirken. Und da ist dann offen gesagt die Frage, kennt dieser Lehrer sich wieder so gut mit Stottern an, aus, dass er da einem Kind weiterhelfen kann? Ich hoffe es, ich glaube es aber nicht.
Das heißt, Nachteilsausgleich ist eigentlich das Mittel, was dann eher greift und eher zum Erfolg auch führt, um es dem stotternden Schüler zu ermöglichen, eben weiter gut in die Schule zu gehen und eben auch mit Erfolg zu lernen?
Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Es gibt nämlich in dieser Rechtsbroschüre, in dem Ratgeber, der ja das Rechtsgutachten des von der BVSS erstellt wurde, von Professor Innoschott und
das kann auch nicht.
Sage ich einfach mal, also das Rechtsgutachten, das von der BVSS erstellt wurde, von Professor Innoschott und Kollegen, der hat auf einen theoretischen Fall hingewiesen, wenn ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird, weil die Eltern sagen, ja, mein Kind stottert so stark, und das sollte idealerweise vor Schulbeginn passieren, mein Kind stottert so stark, es braucht diesen sonderpädagogischen Förderbedarf, dann wird der vielleicht festgestellt, von der Schulbehörde so dann auch wahrgenommen. Dann findet sich jetzt aber kein Inklusionsplatz, weil es keinen Lehrer gibt, der in diesem Bereich dem Kind weiterhelfen kann. Dann fragen die Eltern, gut, dann geht es halt auf eine Regelschule. Dann könnte die Regelschule rein theoretisch sagen, nein, wir können dieses Kind nicht aufnehmen, weil es ja einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Wir dürfen dieses Kind gar nicht aufnehmen. Denn wenn wir es aufnehmen, stehen wir wieder in Gefahr, vielleicht dann da auf diesen Förderbedarf verklagt zu werden. Und dann könnte passieren, dass dieses Kind in eine Förderschule kommt. Und die Eltern wollen es eigentlich gar nicht. Daher, also auf diesen rein hypothetischen Zustand hat Professor Innoschott eben hingewiesen, und daher sehe ich das auch eher, hinterfrage das eher, sehe das kritisch, und ich muss sagen, man muss erstmal abwarten, wie sich überhaupt das Thema Inklusion etabliert, und dann kann man vielleicht auch in diesem Bereich weitersprechen.
Vielleicht können wir auch noch eben hinweisen zum Thema Nachteilsausgleich auf Ihre Broschüre, die Sie auch mit der Bundesvereinigung Störterer Selbsthilfe e.V. herausgegeben haben, für Schülerinnen und Schüler, die stottern, welche Rechte sie haben. Und da ist einfach auch mal so kurz alles dargestellt. Das finde ich auch richtig gut und handfest.
Das fand ich auch für mich spannend, mich in diese Thematik mal so richtig reinzuarbeiten, denn so oberflächlich war mir einiges schon bewusst, aber dann dachte ich mir, Mensch, das ist dann doch wieder interessant, und auch wie das in den einzelnen Bundesländern passiert. Und da gibt es ja auch auf der Website der BVSS einen Hinweis oder einen Link für alle Bundesländer, dann nochmal die spezifischen Ausführungen.
Das heißt, Sie haben mit Ihrem Buch und Ihrer Broschüre beide Seiten mal beleuchtet, Lehrer und Schüler. Und Ihr Lehrerratgeber ist wirklich ein sehr hilfreiches Instrument, um einen Lehrer erstmal überhaupt da heranzuführen, und er gibt Impulse, was er machen kann. Aber sicher ist eben dann immer im Einzelfall individuell zu entscheiden, was mache ich und wie mache ich es.
Und man darf vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, an das Beratungstelefon der BVSS, da dürfen auch Lehrer anrufen. Und ich glaube auch, dass dann diejenigen von der BVSS, die dann immer dahinter sitzen, auch mal ganz froh wären, wenn sich Lehrer dann dafür interessieren. Dann gibt es noch verschiedene andere Beratungsstellen, also bei uns an der Uni Bayern, LMU, ja, gibt es ja auch die Stotterberatungsstelle. Auch da dürfen und können sich Lehrer gerne dran wenden. Und so gibt es eben verschiedene Stellen, an die man sich gerne wenden darf.
Ich möchte Ihnen recht herzlich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch bedanken und möchte Ihnen nun am Ende die Möglichkeit geben, in ein, zwei kurzen Sätzen noch so was an die Lehrer zu sagen, Ihnen vielleicht etwas mit auf den Weg zu geben.
Ui, spannend, in ein, zwei Sätzen.
Ihre Herzenssache vielleicht so, wo so Ihr Herzblut drin steckt.
Ja, erster Punkt, Mach die Augen auf, mach die Ohren auf, sensibilisiert euch darauf, wie es ist, einen Kontrollverlust zu erleben, einen sprachlichen Kontrollverlust zu erleben, gleich mit einer Hausaufgabe für Lehrer, die vergeben ja immer Hausaufgaben, jetzt bekommen sie eine Hausaufgabe, bitte mal zum Einkaufen gehen, ganz normal irgendwie Brötchen kaufen und dabei absichtlich stottern und für sich mal erleben und erfahren, was macht das mit mir, wie ist denn das? Ich nehme mal an, die meisten Lehrer sind sehr selbstbewusst und sind gute Sprecher und Redner und dann erleben sie sich da vielleicht auch mal in einer anderen Situation und sind somit auch sensibilisiert, aha, meinem Schüler geht es genauso, im Pausenhof spricht er flüssig, bei mir, wenn er in einer anderen Situation ist, ist es vielleicht nicht so. Das sind meine zwei Wünsche an die Lehrer, Desensibilisierung oder Sensibilisierung darauf und eine Hausaufgabe.
Danke und in diesem Sinne alles Gute und wir hoffen, dass mehr Lehrer einfach hinschauen.
Vielen Dank. Danke sehr, ja, vielen Dank auch.